Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und wir haben zu Gast einen alten Bekannten. Wer ihn noch oder wer schon länger das Ferngespräch verfolgt, wird noch André Schmidt erkennen von BIA Consulting oder Geschäftsführer von BIA Consulting. Einmal von Black Ops Coffee, wo ihr auch das schöne Buch Wenn die Nacht kommt erhalten könnt, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. In diesem Buch war eine spezifische Passage der Grey Man und um dieses Buch soll es heute gehen. Der Grey Man ist ein recht umfangreiches Werk, in dem es mit verschiedenen Szenarien darum geht, wie man unentdeckt, unerkannt bleibt. Und das soll ein bisschen als Ausgangslage dafür dienen, worüber wir uns heute unterhalten würden. Und damit erstmal herzlich willkommen, André Schmidt.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Ja, freut mich auf jeden Fall. Ich dachte mir, was wir so ein bisschen als Ausgangspunkt wählen könnten, das wären die jüngsten Ereignisse rund um das Attentat von Charlie Kirk. Niemand weiß so richtig, was vor sich geht. Und das ist eine Situation, in der man sich denkt, jetzt könnte ein Bürgerkrieg ausbrechen. Und weil Bürgerkrieg so ein Szenario ist, bei dem ihr im Grey Man genau davon ausgeht, also ihr entwerft zwar verschiedene Szenarien, aber Katastrophenszenarien, in denen man ganz plötzlich nicht mehr so richtig weiß, in welcher Situation bin ich jetzt? Wie bringe ich mich hier wieder in Sicherheit? Und was sind die geeigneten Maßnahmen dafür? Da habe ich gedacht, lass uns darüber ein bisschen sprechen. Wer ist dafür als Ansprechpartner besser geeignet als du, um ein bisschen ins Thema einzusteigen? Sag mir doch ein bisschen, wie hast du die Geschehnisse selbst wahrgenommen und wie interpretierst du sie? Was denkst du, ist gerade am Laufen und wie wird es sich entwickeln?
Vielleicht zu deiner Frage, also wie habe ich es mitbekommen? Auch natürlich über die Nachrichten, so wie wahrscheinlich die Masse. Es waren doch schon einige Hinweise allgemein, jetzt nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen Trump gab es ja die ein oder anderen Vorhinweise, dass Attentate stattfinden sollen. Nur das Problem ist natürlich, als politische Figur kann man natürlich nicht die ganze Zeit im Bunker sitzen, nicht die ganze Zeit mit dem Panzer rumfahren. Man muss ja raus, man muss mit den Leuten sprechen. Und genau das wurde dann Charlie Kirk eigentlich zum Verhängnis, das mit anderen sprechen. Und das ist ein großes Problem, was wir allgemein in unserer Gesellschaft, in den USA, aber auch Europa haben, dass man andere Meinungen nicht mehr erduldet, dass man gar nicht mehr auf Argumente aus ist, sondern überall eine Dämonisierung hat, eine Entmenschlichung des Gegenübers. Und das ist eine tragische Entwicklung, die aber nicht nur ich sehe oder auch du, hat man ja im Vorgespräch gesagt oder gesehen, sondern auch alle Nachrichtendienste, alle Behörden, mit denen wir da so in Verbindung stehen. Das ist ja eine meiner Hauptaufgaben, auch, sage ich mal, durch die Kriegs- und Krisengebiete, durch die Wirtschaftsmediation, Geschäftsanbahnung, dass ich halt mit diesen Behörden in Verbindung bin ständig. Und alle sagen dasselbe, es geht Richtung Bürgerkrieg, bürgerkriegsähnliche Zustände. Heißt nicht, dass es überall in Europa, in Deutschland, überall gleichzeitig brennt und alles kaputt ist. Aber wir werden lokal, temporär, definitiv Probleme bekommen, ja. Also wie ich immer sage, so Berlin oder Stuttgart oder Hamburg wird andere Bedingungen sein als auf, Schwäbische Alb oder im Allgäu oder hier, im Westerwald, ja. Da ist es nur ein bisschen ruhiger, aber die Tendenzen allgemein sind natürlich da. Das ist einmal die Spaltung der Gesellschaft, Arm gegen Reich, Links gegen Rechts, Grün gegen keine Ahnung was. Man mischt alles durcheinander und es ist keine Einheit mehr da. Zusätzlich haben wir massive wirtschaftliche Probleme, massiv. Also Deutschland, Europa ist im freien Fall. Also nicht nur ein bisschen, sondern im freien Fall. Alle großen Firmen, Pleite, kurz vor Pleite oder reisen aus. Ob es jetzt Bosch ist, ob es, ein Autowerk jetzt hier in Köln die Ecke, nochmal 1.000 Euro, also 1.000 Leute weg. Also es kommt nicht wieder. Es kommt nicht wieder. Warum? Die Steuerpolitik, die Behörden, die Bürokratie, Energiekosten, Personalkosten, das sind alles unternehmensfeindliche Aktionen beziehungsweise unternehmensfeindliche oder wirtschaftsfeindliche Bedingungen. Und das ist klar, wenn du deine Firma behalten willst, als Unternehmer oder als Konzern, dann musst du weggehen. Ja? Das ist leider so. Und das Problem ist, die kommen nicht wieder. Und das erzeugt Hass, das erzeugt Frustration und Perspektivlosigkeit. Und das ist das, was natürlich zusätzlich zur Migrationsproblematik, zur Problematik der Infiltration durch Islamisten, durch die Problematik NATO gegen BRICS, auch da eine hybride Kriegsführung. Also das, was wir erleben werden, also nicht ob, sondern noch wann, ist halt wirklich leider diese Zerwerfungen. Und das hat man auch im Vorgespräch. Der Mensch sollte eigentlich langsam erkannt haben, in welche Richtung es geht und daraus lernen und dann eigentlich friedliche Mittel anstreben. Und auch merken, dass er eigentlich verarscht wurde. Jedes Mal wurde er verarscht und sonst was, aber trotzdem geht es immer weiter. Das Problem ist, glaube ich, diesmal muss es erst richtig vor die Wand fahren. Richtig vor die Wand fahren. Es muss hässlich werden, damit auch der Letzte, der bis jetzt verpennt hat, erkennt, oh, wir sind in einer schlechten Lage. Wir sollten mal mit unseren Ideen, Einstellungen und sonst was, wie wir die letzten 20 Jahre vor uns gegangen sind, vielleicht nochmal Revue passieren lassen und dann vielleicht nochmal uns auf den roten Bogen setzen und einmal sagen, hier, jetzt müssen wir neu anfangen.
Ja, so an bei praktischen Dingen, es ist bei vielen Leuten mal so ein bisschen, im Augenblick geht es noch gerade so gut und man rettet sich irgendwie in den nächsten Monat oder sowas. Jetzt sehe ich im Gegensatz zum Grayman allerdings gerade auch für Unternehmen eher ein Problem damit, die können ja nicht versteckt bleiben. Die müssen ja offen agieren. Und dann hast du natürlich eine Situation, wenn alles weiter vor die Hunde geht, dann ja, bleibt natürlich das Weggehen, aber was ist denn überhaupt noch sicher?
Ja, was ist sicher? Das Problem ist, die Konflikte in der Zukunft treffen A, ganz Europa, wenn nicht sogar global. Die Probleme hat man in Afrika, Probleme hat man in Ostasien, die Probleme hat man in den USA. Und das Problem ist, wenn die Großen aneinander geraten, also China, Indien, Iran, Türkei, Türkei weiß man auch, dass die schon längst die Seite wechseln Richtung BRICS. Auch ein Riesenproblem, auch für unsere Innenstädte. Also es wird nirgendwo mehr, es gibt kein Paradies. Ja, ich betreue auch viele Kunden, die haben große Inseln, Bunkeranlagen, sonst was. Aber auch da sage ich immer, was ist, wenn die Versorgung wegbricht? Also Lieferketten etc. Und auch der liebe nette Bauer oder die Servicekraft, die, ich sag mal, tagtäglich euer Geschirr und euer Bett macht, wenn die merken, dass keine Ordnung mehr da ist, dass auch keine Rechtsstaatlichkeit mehr richtig da ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Mensch, ja, der ist halt ein gieriges Raubtier, ein böses Tier. Ja. Was wird er machen? Die werden sich das alles holen. Ja. Also auch da, auch im besten Paradies, auch im besten Ressort, sind es immer noch Menschen. Ja. Und das ist so ein bisschen die Einordnung. Auch, wie gesagt, ich bin mit vielen, vielen dort Klienten global unterwegs oder berate die jetzt am, jetzt gleich bin ich ja weg, habe mal gesagt, 16 Uhr geht's weg zum nächsten Flieger, wieder Ausland. Also alle sehen das gleich. Es ist nicht so, dass einer sagt oder 50% sagen, oh, alles wird super und 50% sagen, die Welt geht unter. Nein. 100% sagen, es wird hässlich, die Welt geht nicht unter, aber die, die nicht vorsorgen, mitdenken, vorbereiten, das wären halt die 90% oder 95%, die werden alles verlieren oder vieles verlieren, finanziell, körperlich, psychisch. Und die, die vorsorgen, kommen zumindest gut durch. Und die, die natürlich vorsorgen und eine gewisse finanzielle Raffinesse haben, um zu wissen, wie was funktioniert. Die machen natürlich den Überflieger, die holen sich wieder hier die Gewinne des Jahrhunderts, ja, oder der Jahrtausends. Das ist aber halt schon immer so. Ja, das ist nichts, nur keine Neuentscheidung.
Ich denke, das werden halt ganz, ganz wenige sein, die davon von solchen Zuständen überhaupt noch profitieren. Jetzt hattest du angedeutet, dass es immer weiter eskaliert. Das sehe ich ja auch. Mein Problem an der Sache ist, wenn wir wieder auf Charlie Kirk zurückkommen, sowas wird ja gezielt geschürt. Und ich merke ja, da gibt es immer wieder Zusammenschnitte von allen Leuten, die erklären, Donald Trump ist ein Faschist oder also das ist für die längst so abgeschlossen. Im deutschen Fernsehen ist es die AfD und da ist es kein bisschen anders. So, sie erzählen buchstäblich nur, weil man die Meinungsfreiheit höher schätzt als die Bezeichnung Höckes als einen Faschisten, dann tun sie so, als würde das bedeuten, er wäre einer. Und das ist ja gezielt. Das sorgt ja dafür, dass bei einem Publikum, das sich sowieso nur in der Filterblase befindet, dass diese Meinung ständig sich vervielfältigt. An Universitäten ist es auch so, dass sie alle hardcore links sind. Charlie Kirk hat ja gerade versucht, das aufzubrechen, indem er dahin geht und mit den Leuten einfach nur zu sprechen. Und ich finde den Ansatz ja gut, aber wir merken ja, die Gegenseite. Ich weiß nicht, ich will nicht auf allen Ebenen immer nur gegen Linke hetzen, aber ich denke mal, von denen geht es schon in einer gewissen Art und Weise aus. Sie vervielfältigen immer wieder dieses Bild von wegen, ihr seid alle die Faschisten und das bedeutet, wir sind die Guten und deswegen haben wir eine moralische Verpflichtung, euch aufzuhalten. Und Auch bei Geheimdiensten, in die du, mit denen du ja zumindest lose Kontakt hast, ich glaube, da gibt's, wird es dann Reihen gehen. Also du bist jetzt nicht in dem Allertiefsten immer drin oder sowas, aber du verstehst zumindest die Struktur, wie die Leute denken, dass so, solche Konflikte ja auch gezielt geschürt werden, ist ja auch eine Sache, die, denke ich, hat jetzt auch jeder mitgekriegt. Muss jetzt nicht den Aluhut tragen und 9/11 komplett leugnen oder
Nö,
sowas, aber jeder.
das ist ein Standardding. Erzeuge eine Krise und sorge dann später für die
Genau.
Lösung. Also auch, das ist ja Ordo, Ordnung durch Chaos.
Ja.
Man kreiert, wie gesagt, dann Probleme und auch die Spaltung. Wenn man ein gespaltenes Volk hat, ist das das Beste mögliche für für die Herrscherkaste, nenne ich sie mal. Weil die natürlich dann das Volk abgelenkt ist, gegenseitig kämpft und nicht den Blick nach oben macht, wo eigentlich das herkommt. Und das ist das, was man meint, ist bei den vielen Linken vor allem, dieser Bestätigungsfehler. Man ist in seiner Blase, denkt, man hat immer recht. Und das Problem ist beim indoktrinierten Gehirn, und das ist halt bei den vor allem sozialistisch geprägten Menschen so, du kannst die nicht mit Fakten und Argumente umkehren, weil Propaganda wirkt immer über die Triebe, über die Emotionen, also sprich auf das Kleinhirn, Stammhirn und auf das limbische System. Und da kannst, weil das läuft vollautomatisch. Also du kommst gar nicht in den Neokortex, Isokortex, also das Großhirn, kommst du gar nicht an, um irgendwie Argumente abzuwägen. Und das ist halt sehr gefährlich. Die Natur hat es mit Absicht gemacht, diese Geschichten, evolutionär. Da ging es aber um Überleben, um einfach sozusagen in einer Notsituation nicht erst abwägen zu müssen, sondern übernimmt sozusagen vollautomatisch, das ist ja bei Kahneman das System 1 und 2, also System 1 vollautomatisch übernimmt der OFK, das ist der Orbitalfrontalkortex, der übernimmt. Und das nutzt man aus, also man nennt das auch bei der NATO die Bewaffnung der Neurowissenschaften. Also man nutzt Psychologie, Neurowissenschaften, Linguistik, was ich NLP, Hypno, man nutzt die ganzen Geschichten, um die Bevölkerung eine gewisse Konformität herzustellen. Oder die auch nach ja, Belieben links und rechts hin verschieben zu können. Ja? Durch Nudging, Microtargeting, das sind so klassische Sachen. Es wird immer ausgefeilter, durch KI. Es ist ja nicht mehr wie in der Stasi oder Gestapo, dass dann eins zu eins ein Mensch ist, der dich jetzt abhört, sondern egal, was wir machen, online, auch das jetzt, alles wird aufgezeichnet, alles wird in unseren digitalen Zwilling. Also jede Person hat einen digitalen Zwilling, wo einfach all unser Verhalten, was wir kommentieren, was wir liken, was wir Suchverlauf, wen wir treffen, wenn wir in einem Auto rumfahren oder also überall, wo wir unser Handy haben, durch die Hyperkonnektivität ist aufgezeichnet. Und damit machen wir uns berechenbar nach dem Motto, du hast bei Muster A hast du 10-mal das gemacht, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du wenn wieder Muster A kommt, auch das 11. Mal das machst, ist sehr hoch. Und so kann man das dann durch die Nudgings schön einlenken, ja. Und natürlich die Leute in den Blasen halten. Und vor allem das Interessante ist ja an Softpower, die Leute denken, sie sind frei, weil sie denken, die hätten das freiwillig gemacht. Aber nein, es liegt an ihrer Grundeinstellung und das Nicht-Hinterfragen, wie kommen Informationen zustande, wie kommen Lageentscheidungen zustande, wie denkt man überhaupt? Ja, aber das ist dann, wie gesagt, eigentlich nicht kompliziert, aber man müsste sich halt damit beschäftigen, mit dieser Sphäre der kognitiven Kriegsführung. Und das machen leider 0,01% der Bevölkerung, wenn überhaupt.
Ja, darum empfehlen wir ja hier Greyman. ihr habt ein ganzes Kapitel. Also es ist auch ein Kapitel über Cyber Security drin, also wie man seine digitalen Spuren verwischt. Das ist jetzt gerade auch eigentlich super aktuell, weil im Oktober soll ein Gesetz von der EU vorgelegt werden, das besagt, ja, es geht wieder angeblich um Kinderpornografie, aber im Prinzip wird damit die Totalüberwachung der privaten Chatnachrichten über WhatsApp, Signal, Telegram und so weiter über eine KI ausgelesen. Enthält das irgendetwas Gefährliches? Aber was genau gefährlich ist, bestimmt eine zentralisierte EU-Instanz und wir haben überhaupt keine Chance dagegen. Also das Bewusstsein der Leute ist noch so gering. Das andere, das Neurolinguistische, ist auch ein sehr interessantes Kapitel da drin. Und da sprecht ihr, also ich sag ihr, weil du hast das zusammengeschrieben mit Dr. Alexander Krah. Dort sprecht ihr über die eins, ja, bis hin zu Mimik. Ihr beschreibt die eigentlich relativ akkurat, was Ausdrücke sind, wie man von anderen wahrgenommen wird. Und so möchte ich gerne auch ein bisschen auf das Individuum das runterbrechen. die Greyman-Taktik, wie ist das? Wie seid ihr da drauf gekommen oder woher kommt dieser ganze Gedankengang? Was ist das, sich persönlich verstecken zu können, nicht angepasst sein, sondern dass man immer in einer Situation unerkannt bleibt? Und vielleicht gleich zu Beginn, das ist teilweise unterschiedlich, in welchen Situationen man steckt oder wer man ist. Und da kann das teilweise komplett gegensätzlich sein. Deswegen ist dieses Buch auch durchaus dick.
Ja, okay, woher kam das? Die Ausbildung für Behörden oder für Sicherheitskräfte habe ich schon seit 2010 gemacht, was die Greyman-Schulung angeht. Das kommt eigentlich aus dem militärischen und nachrichtendienstlichen, sozusagen nicht unsichtbar sein, sondern unauffällig, weil alles, jeder von uns, jedes Individuum hat eine Baseline. Was ist die Baseline? Die Baseline ist ein Normalverhalten. Ja, also je nachdem, wo ich hingehe, also an welchen Ort, zu welcher Zeit, in welcher Szene, in welchem Lokal, was auch immer, wie da die Menschen sind, gibt es eine Baseline. Das heißt, alles, oder nochmal den Rückschluss, nochmal den Rückschluss war, wir hatten angefangen, oder ich hatte die Ausbildung ja gemacht schon ewig, und irgendwann haben wir dann festgestellt, es gibt viele Definitionen von Greyman, weil jeder aus der Behörde sieht Greyman ein bisschen anders. Der Unternehmer, deswegen auch der Alexander Krah, das ist ein sehr großer Unternehmer im Bereich Pipelines, eigentlich Weltmarktführer im Bereich Pipelines. Und er hatte auch da natürlich durch Kriegs- und Krisengebiete, wo er dort Rohrsysteme, Infrastruktur mit aufbauen sollte, ging es auch darum, wie kann man nicht auffallen, um entführt zu werden. Also wie ist man nicht attraktiv? Ja? Und so ist das Konzept eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir fassen einfach mal für alle Spektren die Überschneidungen zusammen und machen daraus ein Werk, weil es geht darum, und vor allem jetzt die zukünftigen Krisen, wir können es nicht verhindern. Das, was kommen wird, wird kommen. Sind wir auch ehrlich, die Masse der Bevölkerung ist nicht fähig, sich zu wehren oder in einermaßen soll auch nicht kämpfen. Das Prinzip ist eher von Sun Tzu, die beste Schlacht ist die, die du gar nicht führst. Ja. Also, wir wollen Bürger, welche gar nicht kämpfen wollen, aber auch, was ich ältere Kinder, Frauen, ja, oder auch Männer, die einmal sagen, okay, ich habe jetzt eine Familie, ich muss aufpassen. Wir wollen dafür sorgen, dass die nicht Opfer werden. Und als Opfer oder auch Täter, also weil du auch, wenn du, es gibt ja dann so nicht Hard Power, sondern es gibt Hard Target, Soft Target und No Target. Das Hard Target ist, was ich mit Plattenträger, Helm und Waffe laufe ich rum, so nach dem Motto, mir kann keiner was. Da bin ich ja natürlich Opfer, weil jeder Gegner, ob es jetzt militärisch ist oder Clans, sehen mich als Bedrohung an und werden mich auch als Bedrohung sozusagen bekämpfen. Das Soft Target, das ist so das typische Opfer, was irgendwie rumläuft und direkt erkannt wird im Sinne von Frau, oh, ist attraktiv oder einzelne Kinder, die rumlaufen oder keine Ahnung, ein Mann mit einem schicken Anzug, Mantel, ah, okay, den holen wir, der hat was. Und das, was das Greyman ist, ist dieses No-Target. Er fällt gar nicht auf, weil, jetzt haben wir die Baseline und alles, was aufpoppt, also sprich etwas, was passiert, was normalerweise nicht passieren sollte, fällt auf und auch unten drunter, unter der Baseline, alles, was passieren müsste, aber nicht passiert, fällt auch auf. Beispielsweise, es gibt einen Knall, alle drehen sich um und einer in der Menge, der dreht sich nicht um. Ja, warum dreht er sich nicht um? Also muss er ja irgendwas darüber wissen oder hat irgendwie ist anders geschult. Also er fällt auf. Ja? Genauso, was ich, wenn wir jetzt, als ich irgendwo im Businessviertel unterwegs sind, alle tragen Anzug und dann schlurft einer mit, ich sag mal, Jogginghose auf. Ja? Es fällt zumindest mal auf. Ja? Und das Ziel ist einfach vom Greyman nicht nur die Optik, sein komplettes Verhalten, seine Mimik, seine Gestik. Auch sein Geruch, also alle möglichen Sinne, man spricht auch von WAKOK, ja, dass die visuell, auditiv, kinästhetisch, dann auch die Gustavo, also alles was schmecken, riechen, dass man das so anpasst, dass es immer in der Baseline drin bleibt. Dass man von A nach B laufen kann, ohne direkt erkannt zu werden, oder auch in der Krise einfach sich und seine Familie versorgen kann, was ich mal auf dem Markt irgendwas tauschen oder einfach mit Flucht und Rucksack irgendwo hingehen, ohne direkt, wie gesagt, als Gegner oder als Opfer wahrgenommen zu werden. Und darum, das ist, wie gesagt, das ist relativ detailliert. Ich versuche es ein bisschen allgemein darzustellen. Aber darum geht es eigentlich. Also den Krieg, den Konflikt zu meiden, sich einfach so bestmöglich abzutarnen, dass man uninteressiert wird. Weil da kennt jeder bestimmt einen, was ich in der Schulklasse oder irgendwo auf der Arbeit, der ist seit 50, seit 100 Jahren da, keine Ahnung, oder was ich in der Schulklasse, was ich 15 Jahre, und keiner kennt den noch. Ach, kennst du noch den und den? Nee. Na, der saß doch hinter dir 10 Jahre. Keine Ahnung, weil es fallen immer nur die auf, die besonders exponiert, was ich dann laut oder bunt oder irgendwie, aber der Durchschnittstyp, der ist halt unattraktiv. Ja? Das ist natürlich entgegen der Natur. Entgegen der Natur. In der Natur wollen wir eigentlich, wir wollen auffallen, wir wollen individuell sein. Warum? Aufgrund des Paarungsverhaltens. Wir wollen natürlich vom Weibchen und genauso rum das Männchen, man will natürlich erkannt werden als was Individuelles, als was Tolles, um einfach einen Partner zu finden. Das ist der natürliche Trieb eigentlich der Menschen. Ja, deswegen auch hier was Social Media und das ganze Zeug nutzt natürlich diese Präferenzen. Und jetzt geht es genau entgegengesetzt zu handeln. Ja? Also gar nicht nirgendwo wahrgenommen zu werden. Und das ist einfach. Es ist, also wie gesagt, es ist einfach, es umzusetzen. Man muss es bloß verstehen. Es ist wie eine andere Sprache, die man erlernt.
Diese Umsetzung hat natürlich halt unglaublich viele Facetten, und deswegen sind die Kapitel auch sehr lang gestaltet, was sowas angeht. Also du hast schon sehr, sehr viele Aspekte angesprochen, von Kleidung, über Geruch und aber auch wenn du in anderen Ländern bist, oder ich will es vielleicht mal so abgrenzen, weil ihr macht immer vier Beispiele hintereinander, ne, für unterschiedliche Menschentypen. Jetzt erstmal nicht im spezifischen Mann-Frau, das gibt's auch. Da ist die Auffallensweise ebenfalls eine unterschiedliche. Aber worauf ihr immer spezifisch eingeht, jetzt habe ich das Buch natürlich nicht offen, ist der einmal Auslandsreisender, also jemand, der geschäftstätig im Ausland ist, der Urlauber. Und dann habt ihr noch eine Figur drin und letztendlich quasi den Spion, sag ich mal. Also den
Genau, also den
Ray.
Dienst, genau,
Genau.
den Dienstmitarbeiter, dann den Prepper, also der sich auf die
Prepper
Krise
war das
vorbereitet.
andere, was ich noch vergessen hatte, genau.
Genau, dann der Urlauber und der normale Business, der Businessmann, der einfach regelmäßig von A nach B fliegt. Genau.
Genau, so stelle ich mir jetzt den Herrn Kra vor, der Pipelines repariert. Also der ist im Prinzip in einem bestimmten Gebiet tätig. Und dass er damit quasi Millionen hantiert oder sowas, das soll soweit gar nicht auffallen. Der Urlauber dagegen, der rechnet mit einer solchen Situation nicht, weil er aber ein aufgeweckter Mensch ist, dann befindet er sich in einer Situation. Das könnte wie zum Beispiel beim Attentat von Charlie Kirk so gehen. Man geht jetzt zu einer Kundgebung und denkt sich, naja, das sind andere Republikaner, ich will mir das ansehen und auf einmal passiert eine solche Situation. Wie verhält man sich dann hervorragend? Und da das die meisten betroffen würde, würde ich auch gleich direkt zum Thema lenken, dass wir das für den Unbeteiligten einfach besprechen. Aber ich will vielleicht noch auf den Spion hinweisen. Da gibt es nämlich auch einen ganz netten Hollywood-Film mit Ryan Gosling, der auch Gray Man heißt. Und hier reden wir wirklich von Jason Bourne-Spion-Style. Also so ausgebildet sind wahrscheinlich die wenigsten. Aber das hattest du auch schon angesprochen mit dem, wenn du uniformiert bist, dann ist klar, bist du ein Hard Target. Und genau das nicht zu sein, aber trotzdem in jeder Art und Weise der bestverteidigungsfähigste zu sein, ist natürlich für eine solche ausgebildete Person der Vordergrund. Aber lass uns zu so einem Szenario kommen, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich in einer Chaos-Situation komplett überfordert bin. Was ist deine grundsätzliche Empfehlung, damit die Leute nicht nur das ganze Buch lesen müssen, was ich jedem empfehle, sondern schon von dir so eine Empfehlung bekommen, so eine Paniksituation bricht aus. Was ist erstmal das Grundlegende, was du jemandem nahelegst?
In so Paniksituationen, man muss halt darauf achten, Masse kann Schutz geben. Ist halt immer die Frage, was ist die Bedrohung? Ja? Also ist es jetzt ein Messerstecher, Schießerei etc., also ein Bombenanschlag. Masse kann Schutz geben, Masse kann aber auch, wie bei der Love Parade, das haben wir ja gesehen, kanalisieren und dann natürlich auch erdrücken. Also da, wenn du, was ich schwach bist oder was ich hinfällst, dann wirst du da natürlich zertreten. Ich würde prinzipiell, wenn ich einen Raum betrete, auch einen öffentlichen Raum, wo sind die Fluchtrouten? Wo sind Möglichkeiten, wo ich abtauchen kann? Auch nie einfach jetzt irgendwo quer durch die Masse gehen, dass man irgendwo gestreift wird, sondern immer schön am Rand entlang, so am besten so in den Schatten sozusagen bleiben, ob es in den Gebäuden ist etc. Also man muss nicht überall präsent sein. Ja, auch die Kleidung, passt die Kleidung da, wo ich bin? Wie sind alle anderen? Also bevor ich irgendwo hingehe, egal wo jetzt bei einer operativen Mission. Schaue ich mir das an als Open Source. Wie sehen die Leute aus? Wie kleiden die sich? Wie reden die? Ja, also was sind so die Verben, die von sich geben, damit man dort einfach einer von denen ist. Also man verschwimmt mit der Masse. Ja. Ob man die jetzt mag oder nicht, aber es geht darum, dass einfach, wenn irgendwo Panik ist, sind natürlich Fremde oder Externe, ist natürlich oftmals kommen Fokus, weil man möchte die ja nicht haben, die werden ja als Bedrohung wahrgenommen. Ja. Da, so geht es aber darum, dass man sich da ein bisschen anpasst und natürlich dann auch möglicherweise auch Schutzausrüstung, also sein EDC, Everyday Carry, mit sich trägt. Aber halt, da geht es auch rein um, was ich medizinisch, ein Tourniquet, irgendwas zum Abbinden, vielleicht ein Leatherman, also irgendwas, um kleinstmögliche Sachen zu machen. Und die soll man natürlich beim Greyman auch nicht sehen. Also du hast dann keine fette Bauchtasche oder irgendwie so und läufst da rum wie so Army Man, also hier mit Camouflage, sondern läufst halt rum wie der Volllangweiler. Aber was du unter deiner Kleidung trägst, zum Eigenschutz oder auch zur Hilfe für andere, das geht ja nach außen keinen an. Also es geht darum, deine Fähigkeiten, deine Vorbereitung im Geist und auch in Skills soll keiner erkennen. Nach außen bist du halt dann, was ich, der normale Republikaner da jetzt oder der Liberale, je nachdem, wo du gerade bist. Und was du in dir trägst, gedanklich oder wie gesagt, fähigkeitsmäßig, sollen die nicht erkennen. Es sind halt viele Sachen. Das schwimmt jetzt ein bisschen rein mit dem Run-Hide-Fight-Prinzip. Das kommt ja auch aus den USA, was man da sozusagen in Amoklagen und Terror macht, ja. Aber das Prinzip ist eigentlich beim Greyman, der Greyman würde gar nicht erst dahin gehen. Warum? Der Greyman sortiert von vornherein erstmal aus, wo sind potenzielle Szenarien, wo es einfach schon gefährlich werden könnte. Ja. Also auch da, der Greyman kann sich natürlich da, oder das Greyman-Konzept könnte man da anwenden. Aber wenn man das komplett macht, um auf Nummer sicher zu gehen, meidet man Menschenmassen. Oder zumindest mal Hotspots, wo es auch gefährlich sein kann. Überlegt auch dann schon, wenn etwas passiert, wohin gehe ich? Was ist mein Plan A, B, C? Beim Militär sagt man zu immer Pace. Vielmehr, alternativ, Contingency and Emergency. Also immer, egal was ich plane im Leben, egal was meine Mission ist, habe ich vier verschiedene Wege, vier verschiedene Optionen, die ich vorher überlegt habe. Weil wenn es dann soweit ist, kann ich nur noch direkt abspulen und muss nicht überlegen, lethargisch, oh, was mache ich denn jetzt? Es hat's geknallt, wohin gehe ich? Was mache ich? Wie bewege ich mich? Wo fahre ich hin? Also man hat alles schon im Kopf. Also man verkürzt seine Reaktion, um dann einfach schneller und flexibler zu sein. Das ist eigentlich das Prinzip auch der Spezialkräfte allgemein, ist dieses vorher nachdenken, bevor man was macht. Weil dann bist du das halt den externen Umständen halt ausgeliefert, ja. Wenn du halt sozusagen, dann läufst du in der Falle, weil dann oftmals 95% reagieren wir oder entscheiden wir aufgrund von Emotionen. Und Emotionen sind natürlich sehr trügerisch, weil sie nie neutral sind. Ja. Darum geht es auch. So eine gewisse Sachlichkeit, gewisser Pragmatismus, wo du einfach vorher als Greyman Gedanken machst, wohin gehe ich, wen treffe ich, was mache ich? Und daran baust du sozusagen deine Rolle. Es ist wie, du bist wie so ein Schauspieler als Greyman, egal wo du hingehst. Ja?
Ich finde immer ein bisschen schwierig, mir es vorzustellen. Also, es gibt keine absolut richtige Entscheidung. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Alles kommt immer auf den Kontext an. Und zwar bei allem. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Greyman würde zum Beispiel gar nicht in vollständig besetzte Gebiete gehen. Das kann ich ja nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann doch in die Situation komme, keine Ahnung, ich gehe in ein Fußballstadion und das ist natürlich voll, dann bin ich in einer neuen Situation, muss ich wieder überlegen, setze ich mich vielleicht eher an den Rand, wo ich schnell rauskomme bei so einer Situation. Und deswegen so ein bisschen, es gibt nichts hundertprozentig Richtiges, sondern es ist auch immer so eine Situation Angepasstheit. Und
Da kann ich dir ein Beispiel geben. Beispielsweise ist der Prepper. Der Prepper nach außen hin soll keiner sehen, dass der vorbereitet ist. Dass er sich einen ganzen Schrank hat davor, der Knarren, alles Mögliche hat. Nach außen hin ist er der voll langweilige Typ. Jetzt kommt eine Notlage. Beispiel auch, okay, es gibt jetzt irgendwo die Tafel, gibt Essen aus. Er hat aber vorgesorgt, er hat für Jahre Essen, aber was macht er? Wenn er jetzt nicht wie alle anderen hungrig anstellt und bettelt und dort nach Essen holt, dann wird er natürlich auffallen. Ja? Also auch er bringt nicht nach Woche 1 noch weiter Müll raus und dann sehen die, okay, er hat zu mir gesagt, er hat kein Essen, aber trotzdem bringt er jeden Tag säckeweise mit Konserven raus. Fällt halt auch auf. Ja? Er hat auch eine Wechselkleidung, eine stinkende, getragene Kleidung, die auch wirklich so wie das Umfeld ist. Ja, er kann ja nicht frisch geduscht und Parfüm und Seife und wohlgenährt, sondern er geht auch dann natürlich raus, in die Menge, in das Bad, um natürlich A, Informationen zu erhaschen, aber auch sichtbar zu sein für die im Sinne von, er ist einer von uns, er ist auch am Hungern und am besten noch dann als Greyman schnurrst du noch mehr. Also du bist noch penetranter, fragst noch, oh, ich habe nur noch ein bisschen Salz, ein bisschen sonst was, keine Ahnung, können wir irgendwie tauschen? Also so, dass es wirklich, ja, du musst halt schon teilweise Schauspieler sein, ja. Und dann gehst du halt hin, dann bettelst du, dann gehst du nach Hause und bist doch überglücklich, wenn du deine Essensration bekommst und gehst wieder zurück. Ja? So dass du eigentlich, dass jeder, der an dir vorbeiläuft, denkst, oh, was ist denn das für ein armer Schlucker? Der wird es nicht mehr lange machen. Ja, gut. Dann macht das halt ein paar Monate, ein paar Jahre länger, aber gut, ist halt so, ja. Aber also das sind so kleine Beispiele. Ja.
Ja, direkt noch dazu, und das ist so ein bisschen eine persönliche Neugier dir bezüglich, ist es so, du beschreibst nämlich auch drin, man kann sich da drin auch verlieren. Man kann sich auch zu viel vorbereiten. Und wenn man an jeden Ort, an den man jetzt kommt, checkt, sind hier Sicherheitsüberwachungen, sind hier Kameras, wo ist der Notausgang? Und irgendwann verliert man sich nur noch in dem Gedanken und dann wird man paranoid. Geht dir das schon manchmal so oder wirst du ein bisschen,
Also das
wird
ist
es zu viel?
großes Problem bei den Behörden. Das ist dann der Hypergrayman. Das ist der,
Ja.
der dann, der so cool tun will, so unauffällig, dass er schon wieder auffällt überall. Also
Ja.
er passt nicht rein. Also vor allem, was ich, ob es ist, was ich Verfassungsschutz, BKA, also Ermittlungseinheiten, die dann zivil für unterwegs sind. Woran erkennt man die meistens? An den Schuhwerk, ja? Oder irgendwie, keine Ahnung. Ich
Ja.
hatte mal eine Situation mit einem Klienten, war hochrangiger Banker aus dem Ausland. Da hatten wir uns einen Kaffee getroffen und wir wussten, dass er überwacht wird, ja, weil einfach der zu viel Informationen in sich drin. Und dann hast du gesehen, das war ein Kaffee und da waren nur ältere Damen, ja, so ganze so Rentnertreff. Und dann hast du aber zwei, drei Tische gehabt, wo dann große, kräftige Männer, zwar in Zivil, aber so auch mit Sonnenbrille und dann irgendwie, also ganz starr, ganz nicht im, die haben kein Gespräch gemacht, nicht gelacht, ganz, also es war so offensichtlich, dass, und dann läufst du bei denen vorbei und siehst, okay, was ich, Lowa, Hanwag, meinte, also siehst die typischen Dienstschuhe und lass dich nur kaputt. Also Observation geht auch anders, ja. Das ist halt dieses, wenn man wirklich, wenn man es übertreibt, man muss, und das nenne ich Art Shades of Grey, also die Graustufen. Je nach Bedrohung, je nach Szenario, musst du deine Greyman-Skills anpassen. Du kannst nicht, ich sag mal, bei einer minimalsten Geschichte, also im Sinne von kaum Bedrohung und Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, ist auch klein, kannst du nicht direkt hochfahren. Ja? Du musst das wirklich situativ anpassen, weil auch natürlich Unruhen oder ich sag mal Bürgerkrieg oder egal was anderes, das kommt ja auch nicht über Nacht. Das heißt, du spürst beispielsweise jetzt Deutschland, du spürst, oh, Messerstechereien, Vergewaltigungen nehmen mehr zu, die Spaltung nimmt mehr zu. Dann beginnst du deine Vorsorge, dann beginnst du auch natürlich dein Bewegungsverhalten, deine Kleidung. Vorher bist du rumgelaufen, was ich, der, was ich, Manager rumgelaufen mit, was ich, goldener Rolex und was ich, Ketten und Ringe und sonst was. Und dann merkt er, okay, es wird unruhiger und dann irgendwann hat er nur noch lokale Kleidung, dann holt er sich Sachen vom Kick. Er hat keinen Aktenkoffer mehr, sondern er hat einen Beutel. Ja? Also immer mehr passt er sich an, dass er sozusagen ein No-Name ist. Ja. Je nachdem, wie die Situation ist. Und irgendwann natürlich, die richtig Reichen machen natürlich vorher die Biege, ja, die verlassen Europa. Da haben wir ja auch relativ viele. Aber das kann natürlich nicht der Durchschnittsbürger. Und dafür, genau dafür habe ich das Buch geschrieben und mit den Alexander Kram. Der Durchschnittsbürger kommt nicht raus aus dieser Situation und wir wollen ein paar Skills an die Hand geben, mit dem er sich und seine Familie schützen kann. Nicht kämpfen, nicht Opfer sein, nicht Täter werden, sondern einfach rausziehen aus dem System und schauen, dass man dort einfach überlebt. Das ist, und da wird oftmals gefragt, das Greyman-Prinzip, wenn man das komplett verstanden hat, was ist der Nachteil des Greyman-Prinzips? Oder wo könnte es scheitern? Also wenn man das alles komplett durch hat. Das beschreibe ich auch am Ende des Buchs. Das Einzige, was dich als Greyman auffliegen lassen kann, bist du selber. Im Sinne deiner moralischen, ethischen Werte. Wie weit kannst du die runterschrauben? Beispiel, du läufst durch die Stadt, wirst nicht erkannt, weil du dich halt komplett anders kleidest, anders bewegst und ich sag mal auch jetzt, also mit allen möglichen Entscheidungsformen, nicht aufhältst. Und dann siehst du auch, was ich, Mann wird ausgeraubt. Ne? Vor deinen Augen. Greifst du ein oder gehst weiter, so wie der Rest. Oder eine Frau wird vergewaltigt. Greifst du ein und riskierst deine Enttarnung, dass du doch vorbereitet bist, dass du doch fit bist, dass du doch vielleicht eine Bewaffnung hast. Als das, und das ist ja auch, was ich, ob Afghanistan, Syrien, Libyen oder andere, was ich, afrikanische Länder, wo ich schon war, wenn dann, was ich, also was ich, Steinigungen oder du bist da unterwegs, komplett undercover und dann irgendwelche Gräueltaten vor dir passieren, greifst du ein, riskierst die Mission oder machst halt weiter. Und die Mission ist sozusagen dann für den Greyman in der Krise natürlich sich und seine Familie. Ja. Und das ist das Einzige, was aufploppen kann oder den Greyman, wenn man es richtig plant und richtig durchführt, den Einzigen, was den Greyman gefährden kann.
Ja gut, ich meine, es ist nachvollziehbar, dass das wahnsinnig schwer fällt, ne? Also sich dann zurückhalten zu müssen, ja klar. Du hast gesagt, kämpfen vermeiden, soweit eine klare Taktik, deswegen heißt es ja Greyman. Wenn man trotzdem in die Situation kommt, empfehlt ihr in dem Buch entweder Krav Maga oder Wing Chun. Kannst du mir ein bisschen, ich habe zu wenig Ahnung von Selbstverteidigung und so weiter, von Krav Maga hört man häufiger. Das ist die israelische Kampf- oder Selbstverteidigungstechnik, die ihr einem beigebracht hat. Oder was ist Wing Chun? Wie grenzt du das voneinander ab? Was empfiehlst du Leuten? Gibt es da einen bestimmten Unterschied, wo du sagen würdest, derjenige, der Typ dafür ist, neigt eher dazu und der
Ja,
andere
das
dazu?
ist wirklich unterschiedlich. Theoretisch oder ja doch, theoretisch ist jeder Kampfsport, Kampfkunst ist gut. Wenn du dafür Jahre trainierst, körperlich fit bist, auch psychisch stabil, das Problem ist, A, die Gegner werden meistens mehr sein und sind brutal. Das Einzige, was du machen kannst, ist äußerst schnell, äußerst brutal, überraschend, ich sag mal, dich wehren, so dass der Gegner nicht mehr aufsteht oder kampfunfähig ist. Und da, ob es dann, was ich, MMA, Jiu-Jitsu, oder landest wieder eher auf dem Boden, willst du auch nicht. Also, es müssen schnelle Sachen sein. Jedes oder jeder hat andere körperliche Präferenzen. Jeder hat andere, Neigungen. Und ich würde einfach sagen, wenn die Leute noch Zeit haben, sollen die sich austesten, sollen die mal ausprobieren, verschiedene Stile. Beim Militär ist natürlich, oder auch in diesem Nachrichtendienst-Spektrum, ist natürlich viel mit Krav Maga etc. alles drin. Aber auch da wird alles Mögliche, wird ja auch gemixt. Ja, je nachdem, welcher Situation du dich wiederfindest, musst du vielleicht auch Ringertaktiken machen oder musst du aus dem Jiu-Jitsu Sachen machen oder keine Ahnung, dann wenn du zu nah rankommst, arbeitest du mit Ellenbogen, Knie und sonst was um, also dann erst im Muay Thai-Bereich. Aber es geht, also das Wichtige ist, nicht gekünstelt, nicht hier komische, ich mache den Storch oder Kranich oder sonst was, sondern auf das Kinn, auf den Kehlkopf, auf die Nase, in die Weichteile, egal wie, du musst, oder in die Augen. Also es gibt kein Gesetz. Im Sport gibt es immer, es gibt Bronze oder es gibt Silber, also du kannst zweiter, dritter Platz sein, geil.
Ja,
Das Problem ist,
ist auf der Straße egal.
auf der Straße gibt es nur einen Gewinner. Ja, the winner take it all. Ja, also du musst gewinnen oder Zeit verschaffen. Ja, Zeit verschaffen. Dann natürlich, ob du denn, was ich mit Pfefferspray vorher in den Augen oder sonst was. Das Ziel, also wie gesagt, ist eigentlich nicht zu kämpfen, aber ich gebe dir recht, wenn die Situation erst einmal da ist, dann bringt da auch kein Labern oder sonst was. Du kannst natürlich versuchen, den ein bisschen psychologisch zu beeinflussen, indem du, keine Ahnung, dumme Sachen laberst, die den irgendwie ablenken oder sonst wie beschäftigen. Aber in der Masse, wenn jemand entschlossen ist, dir weh zu tun, dir etwas auszurauben, dann kannst du ihn nicht mehr unterbrechen. Das ist dann automatisch, das nennt man auch den Amygdala Hijack. Also die Amygdala übernimmt dann sozusagen aus dem Gehirn, übernimmt sozusagen, also hijackt, entführt dein logisches Denken und dann geht es rein Richtung Trieb. Das kannst du auch in den Augen sehen, das habe ich, glaube ich, auch da beschrieben. Das ist ja dann das Hinkley-Face, was die Attentäter immer vor ihren Attentat machen oder vom Angriff. Angriff, verbal oder nonverbal?
Ja, ich hatte jetzt mit meiner Frage ursprünglich erstmal so im Sinne derjenige, der jetzt Greyman liest und sich auf eine Situation langsam vorbereiten will, auch liebend gerne erst in 5 Jahren oder sowas, womit er am ehesten anfangen soll. Dass im Militär dieses Entwaffnen gut ist, Klar, ich denke, im Allgemeinen ist es hilfreich, eine Form der Selbstverteidigung zu erlernen, einfach nur, um grundsätzlich häufiger in Trainingssituationen in die Gelegenheit zu kommen, dass man sich denkt, ich will vorbereitet sein. Ob ich es jemals anwenden muss, sei mal dahingestellt, einfach nur schon als psychische Vorbereitung. Und dann habe ich mich gefragt, wo so ein bisschen der Unterschied liegt. Also, weil, keine Ahnung, von Wing Chun, Krav Maga habe ich mal gesehen. Ich kenne einen Film mit Donnie Yen oder so, aber da bin ich ein bisschen raus. Da verstehe ich nicht so viel von.
Ja, also es sind, wie gesagt, viele Stile haben natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber ich habe 7, 8 verschiedene Stile, musste ich mit erlernen oder habe das auch natürlich dann privat viel gemacht. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was halt das eine oder andere besser ist. Ziel muss sein, es muss effektiv, es muss schnell, es darf nicht gekünstelt. Und das, was viele immer machen, auch bei diesen, bei der Kampfkunst, sind Gelegenheitstechniken. Das heißt, wenn der jetzt von oben kommt, dann machst du das. Wenn er dann, also es sind, ob du dann in der realen Situation den Arm so kriegst, in den Winkeln so kriegst, ist die eine Sache. Wenn der andere aber noch stark ist, ja, dann, und du also die Kraft nicht hast, sozusagen den Hebel umzusetzen oder den Wurf oder sonst was, ja, dann bringt es dir auch nichts. Deswegen sage ich, nicht gekünstelt, nimm am besten Werkzeuge oder Verstärker, die dich und deine Absicht verstärken. Ja? Also ein Stock oder sonstige Geschichten. Also wirklich, du musst da brachial reingehen. Wir reden um Leben und Tod. Wir reden jetzt nicht sozusagen, was man normal tagtäglich machen soll, sondern wir reden an Ausnahmesituationen, wenn die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist und keiner dir helfen kann und du, wenn du jetzt nicht etwas machst, bist du tot. Ja, darum geht es, ja, mehr nicht.
Was Waffen angeht, also ich meine, Deutschland ist ja wieder schwierig, aber ihr beschreibt in eurem Buch bereits einfache Dinge zu nutzen wie Stroboskop, Taschenlampe, Regenschirm, Kibutu und diverse Dinge. Also ich kann es wirklich den Zuschauern ans Herz legen. Ihr habt damit ein umfangreiches Werk. Ich lese meistens viel zu viel theoretisch-philosophische Sachen, aber das hier ist ein praktischer Ratgeber. Da ist wirklich alles drin und es wird auch auf einfache Weise immer wieder wiederholt, dass man gut in die Situation reinkommt, aber nicht zu viel, als dass es eintönig wäre. Also hat mir als Ratgeber soweit ganz gut gefallen, kann man auch immer wieder mal reingucken. Magst du vielleicht ein bisschen über Black Ops Coffee, was ihr vertreibt, als konkrete Produkte noch sprechen? Also ich lasse dich liebend gerne ein bisschen deine eigene Firma bewerben. Also erzähl ruhig noch ein bisschen, was bietet ihr noch zusätzlich an? Jetzt vielleicht nicht nur für den Spion, der das werden will, sondern auch für den Otto-Normalverbraucher.
Okay, was wir bei uns im Shop haben, sind natürlich die verschiedenen Bücher über Krisenvorsorge. Alles rund ums Thema Notnahrung, ABC-Masken, medizinische Sachen. Also der Shop ist komplett, ich sag mal, auf die Krise eingerichtet. Warum natürlich? Wenn wir das Lager oder das, was wir predigen, machen wir selbst. Und für meinen Fall ist es so, wir haben ja Kaffee, Alkohol, Schokolade als Grundfaktor. Und das ist eins der besten Tauschmittel in einer Krise. Das heißt, wenn hier der Strom aus ist, etc., habe ich sozusagen mein eigenes Tauschlager und kann davon ein bisschen noch zehren. Und ich brauche mich selber nicht ausrüsten, weil ich gehe dann einfach in mein Lager, habe dann von Helm, Plattenträger, Rucksack, habe ich alles, um mich und, ich sag mal, 10, 20, 50 andere Leute auch noch mit auszustatten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Aber ich muss da leider enttäuschen. Die Firma wird jetzt umziehen, so in ungefähr spätestens einen Monat. Dann wird es nur noch einen Krisenvorsorge-Shop geben und ich werde leider, was heißt leider, ich werde fokussiert durch die Arbeiten mit den großen Familien, durch die Arbeit mit den Behörden, werde ich wieder mehr ins operative Geschäft reingehen, werde viel mehr reisen und da habe ich keine Zeit mehr für die Kaffeefirma. Und werde dann halt nur noch sozusagen das High-End-Business machen und das kleine Verpacken von Paketen oder irgendwo andere Geschichten wären dann entweder findet man jemand, der es weitermachen will, oder wie gesagt, es geht nach Frankfurt und wird da nur noch der Vertrieb der einzelnen Waren sein, aber nicht mehr dieses große Sortiment, wie es jetzt einmal war. Es ist einfach, es ist zu viel. Ich habe täglich 3 bis 5 verschiedene Kundentermine. Plus, ich schreibe ja die Bücher. Ich habe währenddessen jetzt schon, bin ich an 2 neuen mit am Schreiben. Ich suche mir jetzt immer gute Autoren mit, die, ich sag mal, mich ergänzen, dort natürlich andere Aspekte mit reinbringen. Und das sehe ich leider so ein bisschen als Hauptaufgabe, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu helfen. Und da Muss ich leider jetzt auf Sachen verzichten. Das ist jetzt in dem Fall der Black Ops Shop.
Aber nur damit ich das richtig verstehe, die Internetseite bleibt online und die Produkte, die ihr vertreibt, die werden schon auch noch verkauft und
Also
verpackt und verschickt.
für ungefähr einen Monat werden die da sein und dann wird ein neuer Shop da sein, ein neues Design, was rein um Krisenvorsorge geht. Es ist dieselbe Firma, es ist also fast dieselben Inhalte, nur wird der Kaffee halt weg sein und es hat eine andere Homepage. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist erst
Okay.
in Monat. Ich kann aber die neue Adresse, kann ich auch schon geben, aber da ist halt erst in Monat was drauf.
Also mir geht es jetzt darum, dass ich das nachher in der Videobeschreibung möchte ich halt für all die Zuschauer, die sich jetzt für Greyman interessieren, die können auf black-ops-coffee.com gehen und im Shop findet ihr unten die Bibliothek und dort findet ihr unter anderem das Greyman-Buch und auch noch ein paar andere weitere. Und was hat man gesagt, mit dem Code Panzer10 bekommt ihr auch nochmal einen
Genau.
Sonderrabatt. Und die ganzen anderen Zutaten findet ihr sowieso auf der entsprechenden Seite.
Ich mache auch nur, also jetzt für deine Zuschauer, ich unterschreibe, also signiere jedes Buch, was über Panzer 10 auch reinkommt. Signiere ich alle.
Na, wenn das kein Angebot ist, da muss man doch direkt zuschlagen. Habe ich hier auch so eine schöne Signatur bekommen. Magst du noch ein bisschen über BIA Consulting reden oder ist das gar nichts für den einfachen normalen Zuschauer und man braucht schon
Ja, doch,
ein größeres?
das ist ja schon für eigentlich jedermann. Ziel ist so ein bisschen, die behördlichen Kontakte und Vertreter dort mit reinzubringen, um eigentlich an den Otto-Normalverbraucher, aber auch an die Familien, an die Unternehmen. Wir machen auch
Genau.
Beratung für kritische Infrastruktur, dass wir dort, sei es Richtung Vermögensschutz, liquide Werteschutz, Krisenvorsorge, als dass wir so eine Art Rundum-Sorglos-Paket mit Schnüren für einfach Menschen, die sich ein bisschen mitdenken wollen, die für sich und für ihre Familie Verantwortung übernehmen wollen, um da einfach Sachen zu machen. Weil das Problem ist, viele Bürger wissen nicht, was sie machen sollen, wo sie sich hinwenden sollen, und wie man sich auch schützen kann. Ja, ich sage einfach bloß mal, wir haben jetzt nach und nach Steuererhöhung, wir haben nach und nach, reden alle davon Richtung Lastenausgleich, was ich aus Berlin und Brüssel höre, weil das wird ein EU-Projekt sein, zur weiteren Finanzierung der Staatsausgaben plus der Ukraine. Da reden wir von 50% wieder. Ne? Noch vor einem Monat habe ich 30, 40% gehört. Jetzt reden wir von 50% des Vermögens. Vermögen heißt Bargeldreserven, heißt Aktien, heißt Immobilie. Egal was man hat, das wird zusammengemacht durch die AMLA-Behörde gerade. Und davon halt X Prozent werden halt oder müssen dann abgestottert werden für ein höheres Ziel der EU, was die vorgeben. Und man kann sich da leider nicht wehren, wenn man nicht gewisse Strategien macht, sei es Strukturen schafft oder auch seine Immobilie, was ich gewissermaßen schützt. Da gibt es alles so Tricks und Kniffe, mit dem die Anwälte, Notare, das alles so Steuerberater im Hintergrund machen. Die Großen haben das alle. Die Großen haben das alle. Nur der Normalbürger, der weiß gar nicht, dass also der Normalbürger weiß gar nicht, was für Probleme kommt und weiß noch nicht mal, also weiß dann auch nicht, wie er sie löst. Einfach, weil natürlich jeder in seiner Hamsterblase ist, jeder ist am Arbeiten. Viele, was ich, die arbeiten von früh bis abends und fallen dann um aufs Sofa, trinken Bier, schauen Netflix und wollen von der Welt nichts hören. Die wollen weder was über Politik, über Geopolitik, über Kriege, über Unruhen. Ich denke, die sind nicht doof. Die sind nicht doof. Das ist, bei NLP heißt das ja die unbewusste Inkompetenz. Also man weiß gar nicht, dass man blöd ist, beziehungsweise man weiß nicht, dass man ein Defizit in ein Wissensgebiet hat. Und das hat jeder von uns, ja. Ich kann kein Ballett tanzen oder kein Tango oder sonst was. Na gut, dann weiß ich es, dann wäre es ja die bewusste Inkompetenz, aber ich werde hundertprozentig 1 Million Sachen nicht können oder nicht mal wissen, dass ich sie nicht kann. Ja? Das ist aber normal, ist nicht schlimm. Nur das Problem ist, bei Tango oder Ballett, ja gut, darauf kann ich verzichten, dass ich das nicht kann. Aber auf mein Leben, psychisch, physisch, auf mein Vermögen schützen, das kann ich nicht verzichten. Ja, das gehört halt, das ist der Lebensbaustein unten, das ist die mindeste Sicherheitsbedürfnis. Ja. Und darum geht es eigentlich da den Menschen, Hilfe an die Hand zu geben, Trainings an die Hand zu geben, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Krisenvorsorge ist oder der private Schutz. Ja. Also die Kunden sind halt ganz, ganz mannigfaltig, ja. Ob das, was ich alleinerziehende Mutter ist, irgendwie mit ihren Kindern, oder ob es der große Banker ist oder ja, Milliardär, was ich jetzt aus Mailand oder sonst was. Das ist Unterschiedlich, aber alle haben dieselben Probleme und alle stecken wir im selben Boot und alle sind wir betroffen von denselben externen Ereignissen. Nur die Frage ist immer, jeder von uns hat 24 Stunden, ne? Jeder von uns, ob arm oder reich. Nur die Frage ist, was machst du in den 24 Stunden, um dein Leben zu verbessern, deine Lage, ich sag mal, dich rauszuholen, zu lernen, zu lesen, zu entwickeln, ja? Oder stumpft man einfach ab und möchte nichts mehr wissen? Ja? Das ist so ein bisschen die Denkweise, die man haben muss.
Ja, kannst du uns ein bisschen von aus deiner persönlichen Sicht noch zum Abschluss erklären oder erzählen, wie du die Lage einschätzt? Wie ist es im Augenblick? Also du hast schon angedeutet, wir sind immer mehr darauf, alles vor die Wand zu fahren. Und aber was heißt das eigentlich konkret? Und wie sieht die Situation auf eine Art und Weise in der Zukunft aus, dass man, ja, wo will man überhaupt noch hin? Kann man sich überhaupt noch schützen? Und wenn halt der wirkliche Chaosfall auf der Straße ausbricht, dass man nicht mehr weiß, ist man vor seinem Nachbarn noch sicher? Klar, kann man natürlich weiter preppen oder sowas, aber ich habe halt das Gefühl, die meisten Leute sehen keine rosige Zukunft. Wir sagen uns seit Jahren im Prinzip, alles läuft immer schlechter und ich denke auch die obersten Etagen sehen es so und obwohl sie diese Zustände teilweise herbeiführen, sind sie selber in der Situation, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin überhaupt noch und dass sie sich nicht mehr rausmanövriert bekommen. Also, wie sieht dieses Szenario aus? Und vielleicht hast du auch ein positives Szenario, also wie könnte es alles doch besser laufen?
Wie könnte es besser laufen, indem alle Leute aufstehen, sofort und sagen, nein, so nicht. Da das aber nicht passieren wird, brauchen wir noch eine extra Runde. Ich kann dich aber beruhigen. Die Großen, ja, die jammern, die sind aber vorgesorgt. Ob es von der Leyen ist, ob es Merkel ist, etc.
Ja,
Die haben
klar.
alle ihre Safehäuser im Ausland, die
Natürlich.
haben ihre Bereiche, die haben ihre Vorsorgen, das weiß ich persönlich. Da wird nichts passieren. Aber du hast einen guten Punkt gesagt, was unser oder was denen ihr Problem ist. Die können nicht zurück. Die sind getrieben, die sind in einer Konstanzfalle, die machen jetzt so weiter. Weiter mit Ausgaben. Wir haben kein Einnahmenproblem beim Ausgabenproblem. Das Problem ist, auch jetzt diese 1,5 oder 1,3 Millionen, die aufgenommen wurden, wurde ja offiziell gesagt für Rüstung oder für Infrastruktur etc. Ist Blödsinn.
Ja,
Das, für was es ist, ist das Haushaltsloch zu stopfen, weil die ganzen Renten, die ganzen Pensionen, die ganzen Sozialausgaben nicht mehr deckelbar sind. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Wir leben eigentlich oder von den Errungenschaften, von den Erfahrungen unserer Vorfahren. Alles wird jetzt nur noch verschuldet in die Zukunft und es wird immer schlimmer. Das heißt, daher, wenn man etwas investiert, hat man eine Rendite im Sinne von, ich investiere jetzt neue Brücke, das heißt, ich kann x Jahre lang diese Brücke nutzen. Oder ich investiere in Bildung und habe dann schlauere Menschen, die dann bessere Wirtschaft bringen. Das Problem ist, es geschieht nichts. Man macht diesen Status quo, verschuldet sich immer mehr und das Problem wird sein, man muss mal weitermachen, das heißt Inflation, man wird mehr Geld drucken müssen, die Gewalt wird mehr da sein, die Insolvenzraten gehen höher, die Migration, auch da ist aktuell die Studien, keine Ahnung, bis 2050 oder so gibt es dann in Europa kaum noch weiße Bevölkerung, allein auf den jetzt prognostizierten Anteil von Bevölkerung. Ja? Also allein jetzt schon, ich kenne viele Lehrer oder Professoren, je nachdem, in welchem Gebiet man ist, zwischen 70 bis 95%, teilweise 99% der Schulen mit Migrationshintergrund. Das ist schon, also Kitas, Grundschulen, egal was, massives Problem. Das heißt, es ist der demografische Problem, der Druck wird immer mehr. Und das ist ja nicht so, dass dann, was ich jetzt aus Afghanistan sonst was, dass überall Raketenwissenschaftler kommen, sondern in der Masse Leute, die Analphabeten sind, die nicht lesen, nicht schreiben können, die eine ganz andere kulturelle Prägung haben und die dann auch in ein Land kommen, wo die sich gar nicht anpassen müssen. Ja, weil alle in ihrer Umgebung, in ihren Clans, in ihren Strukturen, in ihren Parallelgesellschaften sprechen weiterhin die Sprache und leben vom System. Und das wird einfach richtig, richtig übel werden. Das ist aber auch in England sehen wir das, wo die jetzt auf die Straße gehen. Wir sehen es in Frankreich, wir sehen es in Spanien, wir sehen es in Portugal. Wir sehen aber auch teilweise in der Schweiz schon die Problemchen. Schweiz wird auch die nächsten 3 bis 5 Jahre seine Souveränität nach und nach verlieren. Und dann ist es nicht, weil der Schweizer das so will, sondern weil es die Politik so festlegt. Genauso wie wir den Euro aufgeklatscht bekommen haben und auch nicht gefragt wurden. Oder auch wir 2015 diese Welle aufnehmen mussten. Ja. Wird auch nicht gefragt. Also bei allen großen Entscheidungen, der Bürger wird nicht gefragt. Okay, du hast gefragt, wie sieht's aus? Laut Einschätzung, ich sage nicht, wie gesagt, was ich denke, sondern was sagen die Behördenkontakte. Und dann, wie gesagt, hier rein nur Nachrichtendienst. Von 2025 bis 30. Wir werden ungefähr jetzt ein, zwei Jahre massive Probleme mit der Wirtschaft haben. Also einen riesen Wirtschaftscrash, wenn wir sehen. Wir haben seit 2008, haben wir eigentlich das Problem nie gelöst, sondern einfach nur mit Gelddrucken versucht, das zu verschieben. Das heißt, es wird ein riesiger,
also,
riesiger.
Das, auf meinem Kanal wissen die Leute das. Ich rede darüber praktisch die ganze Zeit. Also nur für dich im Hinterkopf. Also ja. das sind meine Kernkompetenzthemen.
Okay. Also da haben wir die nächsten Jahre, haben wir das große, den großen Krach. Da sprechen alle drüber, egal wo. EZB, IWF, alle wissen Bescheid. Laut den politischen, zumindest mal Kontakten, ich habe, die meinen, die wissen es alle. Die versuchen aber bis zum letzten Punkt zu schöpfen, um für sich das Beste rauszuholen. Die wissen, dass es vorbei ist, die Show, und dann machen sozusagen, trinken sie nochmal den Cocktail, der leer ist oder der All-Inclusive mit drin ist, und das war's. Parallel haben wir dann dazu natürlich einen übergriffigen Staat im Sinne von, wir geben immer mehr aus, mehr aus, mehr aus, und wir haben den Brain Drain. Das heißt, wir haben die Fähigen, Klugen und vor allem die Kapital verlässt Europa. Das heißt, das, was übrig bleibt, wird die Spirale immer enger. Das, was übrig bleibt, sind Leistungsempfänger oder Menschen mit weniger Kapital oder die einfach gebunden sind, weil sie sagen wollen, ich bleibe jetzt hier oder Familie oder Unternehmen. Also es gibt ja Gründe. Genug Gründe. Was haben wir dann? Die Politik braucht trotzdem weiterhin Geld. Also, was kommt als nächstes? Das ist auch schon fest, alles schon fest. Es kommt nur noch jetzt nach Steuererhöhung und Lastenausgleich. Die Geschichten kommen. Da rechnet man bis 28. Also wir haben von 26, 27 haben wir das Börsending. Dann maximal so von, was weiß ich, 27, 28 oder 26, 28 haben wir diese Erhöhung. Also noch vor der Wahl. Es wird keine neue Wahl bis dahin kommen. Ne? Also man verschiebt das, diese Probleme, solange man noch einigermaßen im Bundestag die Mehrheiten hat. Ja, weil man sieht das ja jetzt schon mit AfD oder auch anderen Parteien, dass da natürlich sich die Landschaft langsam ändert. Und das möchte man verhindern. Deswegen hat man ja auch mit einem eigentlichen abgewählten Bundestag noch diese 1,3 oder 1,5 Milliarden Billionen durchgehauen, was auch nicht so möglich ist. Ja. Obwohl ich nicht sagen will, dass die AfD die Lösung ist. Das Problem ist ja auch da, Melonisierung, ja, nach und nach, je höher man kommt, wird das natürlich auch gewisse Politiker ausgetauscht, angepasst, so dass die dann alle weiterhin auf Linie sind. Ja. Also was der Kommunalpolitiker noch predigt und vielleicht im Herzen hat, spätestens wenn du da ein paar Etagen höher bist, dann wirst du ausgesiebt. Ja.
Denkst du denn, die sind blockiert? Weil so wie du das sagst, klingt es für mich, die CDU hat das in der Hand. Die CDU, CSU könnte eine 180-Grad-Wende hinlegen. Ob das Friedrich Merz kenne, wage ich zu bezweifeln, oder dass er das tut. Aber offensichtlich sind ja Anreize da. Irgendwas versperrt denen den Weg. Sie haben nach Merkel den kompletten Linkskurs gemacht. Sie könnten sich in die komplette Gegenrichtung entscheiden. Sie könnten mit der AfD koalieren als Junior- oder als Seniorpartner. Sie könnten sagen, wir wickeln die Migration rückab. Wir machen das mit der Energiewende stopp. Wir machen einen Finanzapparat drucken. Hören wir auf. Die CDU hätte das in der Hand. Sie könnte komplett die Mehrheit übernehmen, wenn sie das tun würde, was die Mehrheit der Leute wollen. Und das wissen die. Aber sie wollen das nicht. Also irgendwas steht denen ja im Weg. Was ist denn der große Plan dahinter?
Also sie stehen sich selber im Weg und politisch, und das ist ja egal, welche Partei man ist, du kommst politisch nur nach oben, wenn du Dreck am Stecken hast. Weil wenn du Dreck am Stecken hast, bist du lenkbar, und dann kann man dann irgendwann mal die Hase aus dem Hut zaubern und sagen, so, wie war das denn damals mit der 18-Jährigen oder 17-Jährigen? Oder, wir haben ja so Kinderpornografie bei dir gefunden oder sonst was. Ob es wahr ist oder nicht, aber man kann es auf jeden Fall behaupten. Ja. Und wo es einmal behauptet ist, Schmuddelkind, mit denen möchte man nichts mehr zu tun haben. Also da, die Politiker haben nichts zu sagen. Das ist, Problem ist, die Demokratie ist der Deckmantel der Plutokratie. Das war schon so und ist leider immer so. Wer denkt, dass er durch Wahlen was verändern könnte, da hätte man schon längst abgeschafft, ja. Das ist er leider so. Aber ich will erstmal in der Timeline weitermachen, damit vielleicht die Zuschauer das ganze Bild sehen. Dann haben wir von spätestens 27 bis 28 haben wir europaweit Bürgerkrieg und bürgerkriegsähnliche Zustände laut den Prognosen der Nachrichtendienste durch die zwei Faktoren, die ich vorher benannt hatte. Wie gesagt, je nach Region, ob es in Berlin oder die Großstädte werden definitiv brennen. Wahnsinn, also da muss jeder raus. Aber ob das jetzt auf dem Land ist, etc., ist noch was anderes. Das Problem ist, auch das Land ist nicht mehr wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Sprich, dass die Bauern, dass die Dorfbewohner sich selber ernähren können. Auch da ist eine Isolation, auch da ist eine Atomisierung, dass die Bevölkerung sich nicht mehr eins ist. Und auch da geht jeder zum Aldi, Lidl, Kaufland oder sonst was, ja. Also das ist nicht mehr so, dass Deutschland sich selber ernähren könnte. Und das ist ein Riesenproblem, sobald, das haben wir jetzt in Berlin gesehen, Anschlag der Linksextremisten an, was ich, Energie oder Bahnschienen oder sonst was, das wird mehr zunehmen. In Kombination mit Islamisten. Das heißt, wenn die Infrastruktur, wenn einmal dunkel ist, also richtiger Blackout, nicht so ein kurzes Ding, sondern richtiger Blackout, dann ist nach drei Tagen ist spätestens ist die Party aus im ganzen Land. Wir reden von Millionen Toten. Also offiziell, auch die offizielle Stellungnahme da der Behörden, offiziell. Wir hatten in Spanien, wo das war, nach 3 Stunden haben die Plünderungen angefangen, nach 6 Stunden waren alle Geschäfte leer. Und dann haben die Bürger untereinander angefangen, die haben gar kein Geld mehr angenommen, die haben untereinander Waren mit Waren getauscht. Ja, also was ich meine, Ravioli-Dose gegen dein Toilettenpapier. Und das ist die Situation. Und viele, und das, die werden da belächeln, ach so, ihr Schwarzmaler. Das Problem ist, das ist eine ganz normale Verhalten, was weltweit immer stattgefunden hat. Nur hier in Europa haben wir es halt vergessen. Wir sind einfach, sagen wir es klar, wir sind wohlstandsverwahrlost und haben einfach über unsere Verhältnisse gelebt. Oder nicht über unsere Verhältnisse, sondern wir haben verlernt, dass alles, was wir uns aufgebaut haben, was unsere Vorfahren aufgebaut haben, mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut wurden. Und dass man eigentlich tagtäglich für diese Rechte, für diese Freiheiten, für die selbst Meinungsfreiheit, das ist egal, Bildung, dass man da täglich eigentlich dranbleiben muss und ständig denen, die oben am Drücker sind, immer auf die Finger hauen oder schauen muss, dass die da alles richtig machen. Und das haben wir halt die letzten 20, 25, 30 Jahre kläglich versagt. Ja, einfach so, ja, weiter so, klappt schon. Ach, da mal eine Milliarde und da mal wieder was. Also man alle hat alles hingenommen. Überleg mal, wie viel alle Politiker oder fast alle Politiker, die irgendwo jetzt in Amt und Würden sind, obwohl man damit Würde nicht mehr sprechen kann, haben so viele Korruptionsaffären am Wickel, die müssten, fast alle müssten in den Knast. Das ist, also wir sind wie eine Bananenrepublik. Alle müssten in den Knast. Ob es ein Habeck ist, ob es ein Scholz ist, ob es egal wer. Also egal wer, weil alle sind dort irgendwo gewisse Seilschaften drin. Nur es passiert nichts. Also wir wissen, dass die uns belügen. Die wissen, dass wir es wissen, dass die uns belügen. Und trotzdem, es interessiert keine Sau mehr, weil jeder noch zufrieden ist. Noch kommt Bier, ist der Titi-Tainment, Brot und Spiele. Wir haben noch Bier, wir haben noch unser Netflix, wir haben noch unser Fußball und können noch jammern, können einmal im Jahr vielleicht noch auf Malle fliegen und uns danach besaufen, ja. Aber die Realität, die holt uns ein, ja. Also jetzt sind wir erstmal 27, 28 Richtung Bürgerkrieg. Das nächste ist der große Krieg, BRICS-Krieg, NATO, und das wird überall vorbereitet. Und es gibt keine Interessen, diesen Krieg abzuhalten. Keine Interessen. Plus, wie gesagt, bei der BRICS ist die Türkei mit drin. Das heißt, einfach die nächsten fünf Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre wären relativ hässlich. Aber es gibt immer einen danach. Und jetzt als kleinen oder nur letzte Anmerkung. Es gibt ja in der Konflikten, in den Krisen gibt es ja die drei Phasen. Die Pre-Impact-Phase hatten wir beim letzten Video, glaube ich, über das, wenn die Nacht kommt. Pre-Impact-Phase, Impact-Phase, Post-Impact-Phase. Also sprich die Frühindikatoren, man sieht was, erkennt was, eine Entwicklung, weil nichts kommt einfach so. Also jegliche Entwicklung haben wir 5, 10, 20, 30 Jahre, sieht man die vorher. Dann haben wir den Impact, das mag der Bürgerkrieg sein, das mag der Wirtschaftsgeschichte sein, das ist auch vielleicht der große Krieg, der aber nicht mehr so wie früher ist, Erster, Zweiter Weltkrieg. Rot und Blau, die auf dem Feld gegeneinander kämpfen. Machst hier einen Strom aus, Europa bringt sich selber gegenseitig um, ja, oder die Lieferketten, ja, oder Cyber oder Laser oder Drohnen. Also es ist ein ganz anderer Krieg, als was wir das gewohnt sind. Ja, ein versteckter Krieg, ja. Und da interessiert mich eigentlich der Chinese oder Russe nicht, der 5000 Kilometer entfernt ist, sondern mich interessiert der Nachbar, der kein Essen hat und kein Trinken hat und dann bei mir vor der Haustür steht und das will. Das ist dann das Problem. Genau, was wollte ich sagen? Letzte Geschichte. Nach dem Impact kommt die Post-Impact-Phase. Das heißt, sobald ein Krieg vorbei ist, Kapitulation, Friedenserklärung etc., heißt das nicht, nur weil die jetzt Handshake machen, dass automatisch die Regale gefüllt sind, alles wieder aufgebaut ist, dass die LKWs fahren, dass die Tankstelle voll ist, dass der medizinische Bereich funktioniert. Das heißt, man braucht oder muss immer einen Puffer schaffen, immer ein, zwei Steps weiterdenken, um nicht in Not zu geraten. Weil das Wichtige ist einfach, da geht es jetzt Richtung finanzielle Intelligenz. Durch die Regel der 100, alles, was du in der Krise brauchst, kostet das 100- bis 1000-fache oder gibt gar nicht mehr. weil es nicht mehr produziert wird. Die ganzen Geschäfte haben nur noch, also die ganzen Lagerstätten, nur noch Just-in-Time, Just-in-Sequence-Produktion. Es gibt keinen Puffer mehr, es gibt keine Redundanzen mehr, ist alles weg, in allen Bereichen. Das heißt, man braucht gewisse Puffer, um danach nach vorne zu gehen zu können. Nach jeder Krise ging es, sei es an der Börse, Wirtschaft, egal, es geht immer nach oben. Also am Ende gibt es wieder, es gibt den Bullenmarkt, es gibt ich sag mal, auch den Frieden, es gibt auch den Wohlstand, es gibt alles wieder. Nur halt nicht für die Leute, die vorher, jetzt in der Pre-Impact-Phase, vergessen haben zu handeln. Weil in der Impact-Phase musst du reagieren und leben von dem, was du angeschafft hast. Wie so ein Hamster oder wie so ein Eichhörnchen, was sozusagen dann im Winter sozusagen seine Nüsse weiterkaut, während halt die anderen nichts haben. Also du musst jetzt fleißig sein, du musst jetzt in dich investieren, in deinen Verstand, in dein Wissen, aber auch in deine Vorsorge. Egal, je nachdem, wie viel Geld einer hat. Der eine hat gar kein Geld, ja, dann musst du halt mehr, was ich, Körper und Geist und ein bisschen essen. Jemand, der mehr Geld hat, oh, was mache ich mit meinem Vermögen, dass es mir nicht weggenommen wird? Was mache ich mit meiner Immobilie, dass sie mir nicht beschlagnahmt, beziehungsweise über das Grundbuch sozusagen dort Schulden eingetragen werden? Also es sind alles, je nachdem, was du für einer bist. Bist du ein Single? Bist du jemand, der, was ich, eine Familie hat, pflegebedürftige Eltern, medizinisch abhängig bist? Also je nachdem, was du hast, musst du jetzt in die Potten kommen, um gewisse Maßnahmen zu machen. Das predige ich ja auch, das bilde ich ja aus, da mache ich ja die Beratung dafür. Deswegen werde ich ja überall jetzt global auch gebucht, immer mehr, ja. Und das ist eigentlich, es ist nicht schwierig, aber man muss es halt haben, man muss beginnen und vor allem eigene Verantwortung übernehmen, handeln. Nicht abwarten, nicht abwarten. Es kommt keine Partei, es kommt kein Friedensritter, keine schillernde Figur aus dem Himmel und sonst was und sagt, hier, ich regel für dich alles. Die Verantwortung liegt bei uns. Bei uns einzeln.
Ich möchte vielleicht noch einen abschließenden Gedanken äußern, über den mich deine Meinung interessieren würde. Und zwar gerade, was du in Bezug auf Kriege und die BRICS-Staaten gesagt hast, habe ich so ein bisschen den Gedanke, den Leuten läuft die Zeit davon. Der Otto-Normalbürger, der hat eigentlich überhaupt kein Interesse an Krieg und eigentlich spricht er sich auch permanent dagegen aus. Und was den mächtigen Herrschern davonläuft, ist die Deutungshoheit. Also unabhängige Medien, Podcasts und so weiter, die sind immer mehr im Kommen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und so weiter. Und in den USA sieht man es genauso so, CNN, Fox News und so weiter, das verliert an Bedeutung. Jeder hat einen Twitter-Account und kann vor Ort direkt die Kommunikation prüfen. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn Kriege produziert werden, sei es hier der Preemptive Strike von Israel gegen den Iran, aber die Ukraine zählt nach wie vor dazu. Das ist so, sie haben alle das Gefühl, sie müssen es lieber jetzt schnell machen, als noch ein paar Jahre zu warten, weil in ein paar Jahren ist irgendwie gibt es eine Gegenbewegung. Ich habe vor ein paar Tagen in einem eigenen Stream gesagt, was wir eigentlich in Gang bringen sollten, weil ich bin auch nicht so der Hoffnung, dass zum Beispiel die AfD die Rettung ist, sondern man bräuchte nur ein Kreuz zu malen und dann würde alles gut werden, sondern ich denke, man bräuchte im Prinzip eine Bewegung, die zwei Dinge sagt. Und zwar erstens Frieden, keinen weiteren Krieg und zum zweiten Schließung der Zentralbanken. Das wären für mich eigentlich die beiden Punkte, damit wäre alles relativ schnell Geschichte. Nur alles, was ich die ganze Zeit erlebe, ist, Leute aus meinem eigenen Lager, die verstehen sollten, dass eine Zentralbank die Mächtigen am Drücker hält. Die argumentieren auf einmal dafür, warum eine Zentralbank die Abschaffung Hyperinflation verursachen würde, all solche Geisteskrankheiten und so weiter. Und hier habe ich das Gefühl, wenn wir mehr Zeit haben, dann nehmen wir den mächtigen Kriegsprovokateuren immer mehr die Fäden aus der Hand. Siehst du das auch so?
Das ist ein sehr guter Punkt. Sehe ich genauso, dass die freien Medien, die freien Meinungen, das ist ein Dornenauge. Das möchte man bekämpfen. Sei es natürlich mit dem Demokratiefördergesetz oder gibt es ja viele andere. Also man versucht es zu regulieren. Man versucht, indem man festlegt, was Hassrede ist, indem man festlegt, was Diskriminierung ist oder Delegitimierung des Staates, versucht man, die Kritiker mundtot zu machen. Nach dem Motto, wenn es nicht ausgesprochen ist, dann kann es auch keiner denken, dann kann auch keiner folgen. Plus natürlich, man versucht, die Probleme der Bürger mehr und mehr zu erhöhen, indem man ein Volk dumm, krank und am besten noch wirtschaftlich abhängig macht. Ist es eigentlich das Perfekte, der perfekte Bürger, also zumindest mal als Sklave, ja. Und er denkt aber natürlich, er wäre frei. Und deswegen wird das jetzt nach und nach so hingemacht, ja. Also die sind, das Problem ist, die sind auf Zugzwang, die müssen jetzt was machen, weil sonst machen immer mehr auf. Ich denke, durch Corona sind schon sehr viele aufgewacht, obwohl wir da auch, ich sag mal, jetzt auf unserer, ich sag mal, nachrichtendienstlicher Ebene oder bei den, ich nenne es mal den Greymans, wir wussten das ja alle vorher schon, aber der Normalbürger, selbst der wurde dann aufgewacht. Ja? Und es wird jetzt immer mehr. Aber man versucht natürlich auch durch Scheinopposition, also man bringt jetzt auch Influencer rein, die angeblich nach außen hin sozusagen auf Widerstand oder auf Aufklärung machen. Aber in Wirklichkeit sind viele Honeypots, viele sind sollen bloß ablenken, sollen. Weil was passiert, wenn jemand, keine Ahnung, 700.000 Follower hat? Wenn ich 700.000 Follower hätte, dann würde das schon ganz, ganz anders aussehen. Ja, die Leute würden sich alle kennen, die würden alle Bildung haben, die würden sich untereinander vernetzen. Aber was ist denn bei den großen Influencern? Die kennen sich nicht, die bleiben lethargisch drin, werden berieselt mit Informationen, die eigentlich schon 5000 Jahre alt sind, freuen sich und denken, ah, einer kommt. Also es wird immer irgendwo so eine Hoffnung geschürt, dass irgendwo jemand kommt. Das ist Desinformation Typ 2 in der Propaganda, also diese Scheinheiligkeiten. Ja. Da muss man aufpassen, man muss halt wirklich die Leute ins Handeln bringen, ins Vernetzen bringen, austauschen und vor allem auch das Wissen, dass die Leute sich selber Wissen aneignen und nicht ein anderer weiß etwas, und den folge ich jetzt, sondern ich hole mir selber das Wissen und mache mir meine eigene Meinung. Ich kümmere mich um mich selber. Und vor allem der Diskurs, der Austausch, das ist auch wichtig.
Ja, also bei, ich weiß nicht, bei ganz großen Influencern habe ich irgendwie das Gefühl, die schaffen es noch irgendwie, sowohl die linkspolitische als auch die rechtspolitische Seite zu bedienen, indem sie einfach sehr, sehr flach und oberflächlich sind. So vereint sich noch recht viel.
Das
Aber
kann
was
auch
ist
sein, ja.
in der heutigen Zeit noch unpolitisch? Es ist wahnsinnig schwierig, überhaupt noch dann, sag ich mal, trocken und oberflächlich zu bleiben und noch viele Leute auf sich zu vereinen.
Das stimmt.
Ja. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ich möchte nochmal empfehlen, im Schatten der Gefahr Greyman, könnt ihr finden auf black-ops-coffee.com unter dem Reiter Shop Bibliothek. Wir verlinken das natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Zusätzlich besucht ruhig mal bia-germany.de oder .com. .de. Genau. Und damit André, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke und jederzeit wieder. War sehr angenehm.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.